Sozialgestaltung, der Podcast.
Hier diskutieren wir alles Aktuelle zu den Themen Sozial- und Gesundheitswirtschaft.
Gemeinsam, sozial, wirksam. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sozialgestaltung, der Podcast. Beim Kongress Betreutes Wohnen 2026 bringt die Sozialgestaltung führende Köpfe der Branche zusammen. Im Fokus innovative Wohn- und Betreuungskonzepte, Digitalisierung, Finanzierung und tragfähige Strategien für morgen. Wir sprechen hier im Podcast mit ausgewählten Referentinnen und Referenten des Kongresses Betreutes Wohnen 2026. Und gemeinsam werfen wir einen Blick auf zentrale Zukunftsfragen der Branche. Wie gelingt tragfähiges, wirtschaftliches und zugleich wirksames betreutes Wohnen? Welche Rolle spielen Innovationen, Digitalisierung und neue Finanzierungskonzepte? Freuen Sie sich heute auf exklusive Einblicke in den Vortrag von Felix Schaubner zum Thema neue Wohnformen. Herr Schaubner, herzlich willkommen in unserem Podcast.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Auch heute mit dabei wieder mein Kollege Mike Lange. Hallo Mike.
Hallo Daniela, jederzeit gerne. Hallo Herr Schaubner.
Du hast die Ehre, heute Herrn Schaubner zu interviewen zu seinem Vortrag und daher gebe ich jetzt gerne schon mal das Mikro an dich ab.
Super, wunderbar. Ja, ganz herzlichen Dank, lieber Herr Schaubner, bevor wir starten. Erstmal schön, dass Sie da sind. Ich freue mich sehr, dass Sie die Zeit sich nehmen, unseren Hörerinnen und Hörern ein paar Einblicke in Ihre Tätigkeitsbereiche zu geben und das, was wir so zu erwarten haben bei unserem Kongress Betreutes Wohnen. Bevor wir starten, das Einzige, was ich von Ihnen bisher ganz grob weiß, ich leite es mal ein, als studierter Stadtentwickler sind Sie bei der Bremer Heimstiftung aktiv und leiten dort den Bereich neue Wohnformen und Quartiersentwicklung. Stellen Sie sich doch einfach nochmal vor für unsere Hörerinnen und Hörer, bevor wir in die Thematik einsteigen, wo Sie herkommen, wer Sie sind und was Sie vor allem umtreibt.
Das mache ich sehr gerne. Ja, ich bin jetzt seit ungefähr 10 Jahren bei der Bremer Heimstiftung tätig. Von Haus aus letztendlich Soziologe und Stadtentwickler. Das ist das, was mich so im Studium geprägt hat. Und die zentralen Fragestellungen von damals waren schon immer, wie muss Zusammenleben gestaltet werden, damit Menschen gut leben können? Räumliche und soziale Umgebungen, wie müssen die eigentlich aussehen? Wie müssen die konfiguriert werden, damit Menschen gut zusammenleben und letztendlich auch gut älter werden können? Und das ist etwas, was mich schon immer sehr geprägt und sehr umgetrieben hat. Und von daher bin ich total dankbar, dass ich hier für die Bremer Heimstiftung diesen Bereich neue Wohnformen auch und Quartiersentwicklung mitleiten und vorantreiben darf und diesen Fragestellungen eben auch nachzugehen. Also wie können auch Gleichgewicht entstehen von räumlichen und von sozialen Umgebungen, die Geborgenheit und Sicherheit auf der einen Seite versprechen, aber eben auch Teilhabe, Aktivität, Engagement auf der anderen Seite. Und wir haben mit dem Elner Hof das Projekt, was ich auf dem Kongress dann näher und detailliert vorstellen darf, natürlich ein total tolles Projekt, wo wir sehr, sehr viele von diesen Ideen und Gedanken, die uns umtreiben, auch unterkriegen können.
Steigen wir gleich ein, Herr Schaubner. Vielen lieben Dank. Sie haben eine gute Überleitung gebracht. Aber vorab für mich nochmal so das Thema, haben Sie einen persönlichen Antrieb, sich mit der Frage zu beschäftigen, wie wir künftig wohnen wollen, gerade im Alter?
Ich habe tatsächlich immer einen sehr, sehr guten Draht zu meinen Großeltern gehabt. Die sind leider mittlerweile verstorben. Aber ich habe in Jena studieren dürfen und meine Großeltern haben in Gotha gewohnt. Ich war sehr oft da. Ich habe mit meinem Opa immer im Thüringer Wald meine Kindheiten verbracht. Und mich hat dann sehr starker persönlicher Bezug dazu um, wie gerade Leben und Wohnen im Alter gut gestaltet werden kann. Also wie können Bedingungen des Wohnens, der Versorgung, des Lebens auch aussehen, dass das möglichst lange Selbstbestimmung da ist, dass möglichst lange so Freiheit und Engagement ausgelebt werden können. Ja, das sind eigentlich so persönliche Motive, die mich da so vorantreiben. Ich habe auch persönlich eine sehr gute Beziehung zu einer älteren Person hier in Bremen, die ich auch mit begleite in ihrem Älterwerden und das auch hautnah erlebe, was es denn heißt, wenn Ressourcen nachlassen, wenn Kapazitäten abgebaut werden, körperlich wie mental, und wie man dann eben auch darauf angewiesen ist, ja, auf Unterstützungsnetzwerke und die richtigen Angebote. Und das treibt mich dann nochmal extra persönlich voran, diese persönlichen Beziehungen, die ich da in der Vergangenheit gehabt habe oder jetzt auch noch pflege.
Es ist wirklich interessant, weil höre ich immer wieder Menschen, die für oder in der Sozial- und Gesundheitswirtschaft aktiv sind, am meisten einen persönlichen Antrieb aus dem familiären Umfeld oder näheren Bekanntenumfeld. Also schon interessant. Okay, ja, vielen Dank für den tiefen Einblick. Gehen wir mal auf das Projekt Elnerhof ins Herzen von Bremen, stadtnah und doch im Grünen. Was macht dieses Projekt für Sie so ganz persönlich besonders? Wenn Sie uns einen Überblick einfach mal auch über dieses Projekt geben wollen. Was wurde da geschaffen? Vor allem, was war es vorher? Ist ja auch einiges an Fläche dort. Ja, ich nehme es mal vorweg. 10 Hektar Fläche ist ja nicht mal klein, so im Herzen von Bremen. Was war es vorher und was ist das Besondere daran?
Für uns als Stiftung würde ich sagen, es sind 2 Dinge am Anfang erstmal besonders. Das eine ist natürlich diese total tolle Gelegenheit, eigentlich einzigartige Möglichkeit auf 10 Hektar Gelände mal bei Null anzufangen und im Prinzip von Grund auf ein Quartier neu zu entwickeln, neu zu gestalten. Und das bedeutet für uns als Altenhilfeträger hier in Bremen auch nochmal einen deutlichen Entwicklungsschritt in unserem Angebotsportfolio, weil wir bisher natürlich sehr stark konzentriert auf einzelne Standorte Angebote entwickelt haben. Pflegeheime lange, dann eine Phase von betreutem Wohnen als solitäre Einrichtung, natürlich mit verschiedenen Angeboten kombiniert. Aber es waren immer einzelne Immobilien oder Gebäudevektoren. Jetzt haben wir hier natürlich mit 10 Hektar ein ganzes Quartier, was wir mitgestalten dürfen und insofern letztendlich ja Stadtentwicklung mitgestalten, mitprägen dürfen. Und wir haben auf diesem Gelände die Möglichkeit, sowohl Soziales als auch Ökologisches neu auszuprobieren, neu zu erproben und neu mitzugestalten. Das hat so begonnen, dass wir vor etwa 10 Jahren dieses Gelände letztendlich übertragen bekommen haben. Es gehört natürlich auch mal ein bisschen Glück dabei bei solchen Entwicklungen. Es war ein Verein, der hieß Elnerhof, ein diakonischer Verein. Und der ist seinerzeit nie in die schwarzen Zahlen gekommen. Dort gab es Angebote für Jugendhilfe. Die wollten das nicht einfach abwickeln, sondern die haben einen Träger gesucht, der im Prinzip die Philosophie einer Gemeinnützigkeit, gemeinwohlorientierten Stadtentwicklungsansatzes weiterverfolgt. Und so sind wir damals zueinander gekommen, haben das Gelände übertragen bekommen mit Darlehensschulden, zwar noch einen gewissen kleinen Gebäudebestand, aber letztendlich ohne weitere Auflagen. Und somit konnten wir dort eine Idee entwickeln. Und es war uns klar, dass wir das groß angehen wollen und dass wir ein sozial-ökologisches Modellquartier entwickeln wollen, was Leuchtturmcharakter sozusagen auch über Bremen hinaus entfaltet. Und die Grundfesten dieser Entwicklung sind eben maximale soziale Vielfalt, also ganz verschiedene soziale Akteure zusammenzubringen auf diesem Gelände und eben keine ausschließliche Sonderwohnformentwicklung zu betreiben. Man hätte jetzt ja auch hingehen können und sagen, okay, wir sind Altenhilfeträger, wir haben 10 Hektar, das können wir sozusagen alles mit Altenhilfeangeboten dort bespielen. Aber das war eben nicht der Ansatz, sondern wir haben von Anfang an gesagt, nein, das muss etwas sein, was sich an alle Generationen richtet, was auch Normalität letztendlich ausstrahlt und somit Wohnangebote für verschiedene Preissegmente beinhaltet, kulturelle Angebote beinhaltet, eine hohe soziale Nutzung irgendwie fördert, indem ganz verschiedene Gelegenheitsstrukturen und Angebote dafür geschaffen werden, sich einzubringen, sich einzubinden und das Ganze eben zu verbinden mit einem sehr hohen ökologischen Standard, weil auch das etwas ist, was uns natürlich umtreibt angesichts von Klimawandel und Biodiversitätskrise, dass wir als Stiftung nicht nur einen sozialen Auftrag sehen, sondern auch einen ökologischen Auftrag, wo wir hier vorangehen wollen und insofern auch hohe ökologische Standards mit definiert haben.
Warten Sie lange auf die Zahlungen der Kranken- und Pflegekassen? Mit den zuverlässigen Factoring-Lösungen der Sozialfactoring GmbH erhalten Sie Ihr Geld unabhängig von den Zahlungszielen der Kostenträger. So bleiben Sie finanziell unabhängig und können sich ganz um Ihre Patientinnen und Patienten kümmern. Stellen Sie jetzt Ihre unverbindliche Konditionsanfrage direkt auf sozialfactoring.de.
Das heißt, man kann ja eigentlich im Wesentlichen so davon sprechen, dass es einen echten Perspektivwechsel gibt, ne? Also vom Altenhilfeträger vielleicht hin zum Gemeinwesenentwickler. Was bedeutet das dann konkret jetzt nochmal, respektive was hat das auch für eine Auswirkung im Handeln Ihrer Organisation?
Ja, ich würde sagen, dass uns das schon sehr deutlich prägt in unserer Rolle, die jetzt ein bisschen anders gelagert ist. Wir sind ja gewohnt, wenn wir klassischerweise Pflegeheime oder auch Altenhilfeeinrichtungen entwickeln, dass wir sehr viel selber bestimmen. Also sozusagen, wie sieht es baulich dort aus und wie ist das soziale Miteinander da auch organisiert? Angefangen davon, dass wir dann eben auch das Personal dazustellen. Hier ist es, glaube ich, so, dass wir uns vielmehr in der Rolle eines Katalysators erleben, der viel weniger selbst macht, sondern ganz, ganz viel auch in Kooperation realisiert. Und das Leben, das Zusammenleben und auch der Mehrwert des Quartiers wird letztendlich dann im Zusammenspiel der verschiedenen Nutzerinnen und Nutzer deutlich und prägt sich heraus. Und wir möchten eben Strukturen schaffen, damit dieses Miteinander gut gestaltet werden kann, damit es funktioniert, wird es eben von uns mehr moderiert als direktiv vorgegeben. Und das ist natürlich etwas für uns als Träger, wo eine große Chance auch drin liegt, wo wir uns wegbewegen mit einem vielleicht zu engen Fokus, zu engen Blick auf ausschließlich ältere Menschen hin zu einem Blick auf alle Generationen, alle Kulturen und die Frage stellen, wie können eigentlich lebenswerte Umgebungen aussehen, wie können die gestaltet werden, dass man eben dort gut leben kann, dass man in einem Quartier möglichst alles vorfindet, was man zum Leben braucht und dort einfach gut verbleiben, eine gute Zeit verbringen kann. Insofern dreht sich die Aufgabe für uns als Bremer Heimstiftung ein Stück weit um. Früher ist es ja so gewesen, dass wir die Einrichtung, die wir realisiert haben, ins Quartier geöffnet haben. Also dafür gesorgt haben, dass Menschen einen Anlass haben, überhaupt in so ein Pflegeheim oder eine Altenhilfeeinrichtung reinzukommen und auch unsere Hausleitung dazu angeregt haben, im Quartier Netzwerkarbeit zu betreiben. Also Öffnung ins Quartier. Heute ist es so mit dem Ellner Hof. Wir entwickeln im Prinzip ein Quartier um ein Angebot der Altenhilfe herum und gestalten sozusagen damit ein Stück weit das ganze Quartier, ein Stück weit Stadtentwicklung mit.
Das heißt, betreutes Wohnen ist ja dann nur in Anführungszeichen ein Baustein von vielen. Macht es das betreute Wohnen dann attraktiver, nehme ich an? Ne? Oder gibt es gar neue Ideen aus der Konzeptionssicht her für betreutes Wohnen?
Grundsätzlich ist es so, dass betreutes Wohnen natürlich erstmal massiv dadurch aufgewertet wird, weil diese Umgebung, diese Vielfalt der Umgebung und der Nutzungsmischung natürlich dazu führt, dass das Angebot insgesamt steigt und das wird natürlich auch auf die Mieterinnen und Mieter im Wohnen mit Service oder im betreuten Wohnen dann übertragen. Das ist einfach ein attraktiver Lebensort geworden, dieser Ellner Hof, und insofern ist natürlich auch das betreute Wohnen dadurch sehr gut belegt. Ich würde sagen, es wird fast schon auch ein Stück weit da neu definiert, weil wir komplett weggehen sozusagen von einer einzelnen Zielgruppe und hinschauen auf ganz verschiedene Generationen, die eben gut zusammenleben wollen. Um vielleicht mal die Frage ein bisschen zuzuspitzen, braucht es vielleicht in so einem Quartier überhaupt ein eigenes betreutes Wohnen oder Wohnen mit Service? Könnte man jetzt schön diskutieren. Vielleicht ist es auch möglich, das betreute Wohnen dort rauszunehmen und einfach die Menschen in die Wohnanlagen, die dort vielleicht auch barrierefrei vorhanden sind, reinziehen zu lassen und den Mehrwert aus dem Quartier eben auch so abzuschöpfen. Eine spannende Frage.
Diskussion auf jeden Fall gegeben, Herr Schaubner. Ich glaube, die sparen wir uns für das Podium dann auf dem Kongress Betreutes Wohnen auf. Lassen Sie uns bitte mal einen Blick auf das Projekt werfen. Zu den Gelingensfaktoren, Success Stories. Was waren so die Highlights, die Milestones, vielleicht auch die Herausforderungen, die Sie hatten, mit Sicherheit hatten, weil ich glaube schon, dass es schwierig ist oder herausfordernd ist, so viele Organisationen, Träger und Gruppen tatsächlich in ein funktionierendes System zu bringen. Sie hatten es vorhin auch gesagt, Sie moderieren dort gerne rein, aber werfen wir mal einen Blick auf die Milestones positiv und die Herausforderungen und die Hemmnisse, die Sie gar hatten.
Es gibt sicherlich eine ganze Reihe von Gelingensfaktoren für so ein großes Projekt. Ich fange mal erstmal mit der Grundkonzeption an. Ich glaube, das ist einfach wichtig gewesen, dass wir als Bremer Heimstiftung dort einen richtigen städtebaulichen Entwurf einerseits vorgegeben haben und auch die Eckpfeiler der Grundkonzeption von Anfang an klar nach außen transparent kommuniziert haben. Das heißt, alle, die sich irgendwie mit dem Projekt beschäftigt haben, wussten, worum es bei uns geht, was uns wichtig ist, dass wir eben diese soziale Vielfalt haben wollen, dass wir diese hohen ökologischen Standards haben wollen, etc. Also die Grundkonzeption, die vorgegeben ist, die ist eben sehr wichtig. Und dann eben auch über die Entwicklungszeit, jetzt aktuell ja schon 11 Jahre, den eigenen Ideen auch konsequent treu zu bleiben. Also wir haben ein Gestaltungshandbuch zum Beispiel für das Quartier rausgegeben, wo baulich eben auch definiert ist,
zum Beispiel 70% Holzanteil konstruktiv. Und dass wir eben dann darauf achten, dass die Menschen, die mit uns dort Projekte realisieren, das auch einhalten. Und dass wir dann eben auch hart bleiben und nicht zu viele Ausnahmen dann eben zulassen. Ein zweiter sehr wichtiger Faktor ist, dass wir natürlich Menschen finden mussten und es auch gelungen ist, die sich im Quartier aktiv beteiligen, die sich mit einbringen, die mit uns dieses Projekt entwickeln und die vor Ort das Leben mitgestalten. Denn nur aus dieser Mischung der Menschen und daraus, dass diese auch aktiv sich einbringen, entsteht letztendlich dieser Wert auch des gesamten Projektes. Wir haben mit den Akteuren vor Ort auch ein gemeinsames Leitbild nochmal entwickelt. Grundkonzeption hat die Bremerheim-Stiftung vorgegeben, aber ein Leitbild, wie sozusagen das Leben vor Ort selbst aussehen soll, was auch wichtig sein soll, das haben wir dann mit den Akteuren vor Ort, die sich einbringen wollten, in einem moderierten Prozess nochmal erarbeitet, so den Prozess auch nochmal gesteuert und dann auch ja ein Leitbild generiert, was dann auch für alle transparent ist. Und neue Bewohner, neue Mieter im Quartier dann auch darüber informiert werden, wie die Ausrichtung hier im Quartier sein soll. Weiter sehr wichtiger Faktor aus meiner Sicht ist, dass wir von Anfang an jemanden vor Ort hatten, der das soziale Miteinander mit moderiert hat. Wir haben natürlich oben in der Entwicklungs- und Projektschiene ein eigenes Gremium, eine Projektgruppe, die sich um die baulichen Erschließungsfragen kümmert, die sich um die Konzeption gekümmert hat. Wir hatten aber auch von Anfang an eine, man könnte sagen, Quartierskoordinatorin vor Ort, die mit den Menschen gesprochen hat und sich letztendlich wie eine Spinne im Netz bewegt und ganz viel Moderation, ganz viel Ausgleich von Interessen betreibt. Und da laufen eben sehr viele Informationen zusammen. Das ist das Gesicht letztendlich so eines Quartiers. Das hat sich für uns auch als ein wesentlicher Gelingensfaktor auch in der Projektentwicklung letztendlich bezahlt gemacht. Weiterer Faktor ist sicherlich, dass wir 10 Hektar nicht alleine entwickelt kriegen, sondern wir haben von Anfang an gesagt, nein, wir holen uns verschiedene Player auch mit rein, Projektträger, Investoren, gemeinnützige Akteure, indem wir das Gelände in Baufelder unterteilt haben und dann eben mit Erbbaupachtverträgen arbeiten, somit langfristige Verträge schließen. Wir haben dann das Heft des Handelns in der Grundkonzeption damit noch in der Hand, aber die weitere Entwicklung liegt dann sozusagen auch Finanzierung liegt dann bei den Akteuren, die das dann eben betreiben und bespielen.
Zukunft gestalten im betreuten Wohnen.
Beim Kongress Betreutes Wohnen 2026 bringt die Sozialgestaltung führende Branchenköpfe zusammen. Im Fokus stehen innovative Wohn- und Betreuungskonzepte, Digitalisierung, Finanzierung und tragfähige Strategien für morgen.
Ein besonderes Highlight, die exklusive Vorstellung der aktuellen Studie zum betreuten Wohnen.
Freuen Sie sich auf hochkarätige Vorträge, praxisnahe Einblicke und intensiven Austausch. Am 26. November 2026, mitten im Herzen von Frankfurt am Main.
Seien Sie dabei und diskutieren Sie mit, wie soziales Wohnen wirtschaftlich, wirksam und wohnortnah gestaltet werden kann.
Den Link zur Anmeldung finden Sie direkt auf unserer Startseite unter www.sozialgestaltung.de.
Jetzt habe ich ganz viel über Gelingensfaktoren gesprochen, vielleicht auch mal die andere Seite. Also Hürden, eine der größten Hürden ist sicherlich, dass es bei so einem Projekt darum geht, genug Akteure zu finden, die dann eben auch mitmachen und die dann auch bei der Stange bleiben. Das ist kein Selbstläufer, dass wir so viele Menschen finden, die bei uns bauen wollen, die dort Projekte realisieren wollen, sondern es hat ganz viel mit Vernetzung auch in Bremen und darüber hinaus zu tun. Die größte Hürde ist bis heute, weil wir noch nicht alle Baufelder letztendlich komplett vergeben konnten, genug Menschen, genug ja auch Investoren letztendlich und Projektentwickler zu finden, die dort bauen, wohnen, Projekte realisieren wollen und das auch finanziert bekommen. Ich gebe mal ein Beispiel. Wir hatten ursprünglich 4 Baugenossenschaften, mit denen wir dort zusammenarbeiten. 3 von denen haben das Projekt, ein Wohnprojekt selbstständig zu finanzieren und zu bauen, auch umgesetzt gekriegt. Einem ist es nicht gelungen, weil die Finanzierung dann eben doch sehr schwierig war und die Abstimmungsprozesse. Und bis heute ist es schwierig, sozusagen diesen Platz auch nachzubesetzen. Also die größte Hürde für uns ist, immer wieder auch neue Akteure zu finden, die mit uns dort dann die restlichen Grundstücke bespielen wollen und Projekte mitmachen wollen.
Dass die Wirtschaftlichkeit dann natürlich auch stützt, ne? Ganz klar, das muss ja auch wirtschaftlich tragfähig sein. Was mich interessiert, wie schnell hatten Sie denn Zulauf? Ich meine, Sie hatten es vorhin auch angesprochen, es sind Marketingthemen dabei. Man muss da natürlich eine Awareness schaffen, eine Aufmerksamkeit für so ein Projekt schaffen, für so ein Modell schaffen. Wie schnell ging das? Und Sie sind ja noch nicht voll besetzt sozusagen. Was sind so Ihre Erwartungen an die nächste Zeit?
Also man muss schon einen langen Atem haben. Wir sind ja auch als Stiftung, als gemeinnützige Stiftung nicht auf kurzfristige, renditegetriebene Geschäftsmodelle ausgelegt, sondern wir haben von ganz Beginn an gesagt, dass das etwas ist, was eine lang, ganz langfristige Entwicklung sein muss und sein kann. Es gab immer so Wellen, es gibt unterschiedliche Nachfrage- und Interessenswellen. Es hat sicherlich geholfen, dass wir sehr gut vernetzt sind innerhalb der Stadt Bremen, und zwar sowohl auf der lokalpolitischen Schiene mit so einem Art Stadtteilbürgermeister bis hin eben auch hoch zur Senatsbaudirektorin, die das Projekt alle auch unterstützt haben. Insofern haben wir, glaube ich, über den Grad der Vernetzung in der Stadt Bremen am Anfang doch relativ schnell auch Menschen begeistern können für das Projekt. Aber danach kamen durchaus auch mal Durststrecken, wo es dann schwieriger war, sozusagen genug Menschen zu finden, die dann die Folgeprojekte eben dann auch realisieren wollen. Also man muss einen langen Atem haben, man muss dann eben auch mit denen, die da sind, auch anfangen. Und das hat auch gut geklappt, weil je mehr dort natürlich entsteht und schon auch zu sehen ist, desto mehr steigt natürlich auch der Wert des gesamten Quartiers. Ganz tolles Beispiel, finde ich, in dem Zusammenhang ist der Gemeinschaftsgarten, den wir schon relativ früh im Projekt mit angelegt haben und wo Menschen sich mit beteiligt und eingebracht haben, obwohl sie noch gar nicht selbst im Quartier wohnten. Das ist natürlich schon mal ein toller Aspekt der Identifikation und des Sich-Einbringens in diesen Stadtteil, der uns sehr geholfen hat, dann auch, dass das eben als attraktiv wahrgenommen wird, dass dort was passiert, dass es lebendig ist. Wir gehen jetzt aktuell davon aus, dass es ja noch einige Jahre dauern wird, bis das alles wirklich vermarktet ist mit den ganzen Grundstücken, weil die Bedingungen letztendlich, ich glaube, das ist eine gesamtwirtschaftliche Lage, aber auch nicht ideal sind, weil es einfach schwierig ist. Bauen ist sehr teuer geworden und insofern trauen sich, glaube ich, gerade relativ wenige, dort neue, größere Projekte in die Hand zu nehmen. Aber wir sind da durchaus guter Dinge. Wir sind immer in Gesprächen auch mit neuen Interessenten, die dann mit uns Kontakt aufnehmen. Und wir hoffen uns, dass wir in den nächsten 5 bis 6 Jahren dann letztendlich auch das Gelände so weit voll haben, dass es dann den Status hat, wie wir es uns als Zielbild dann auch wünschen.
Da sind wir schon mal mit einem kleinen Blick in die Zukunft dabei. Da kommen wir gleich nochmal zu, Herr Schaubner. Ich möchte nochmal ganz konkreten Blick auf das Angebot, was Sie geschaffen haben, werfen. Sie hatten es gerade schon angesprochen. Ein Teil ist Gemeinschaftsgarten beispielsweise, den Sie angelegt haben. Ich glaube, das ist auch unter Sozialitätsgesichtspunkten ein ganz wichtiges Thema, die unterschiedlichen Generationen und Kulturen auch zusammenzubringen. Aber holen Sie uns nochmal zum Gesamtangebot ab. Was bieten Sie konkret in dem Quartier an? Mit was kann man rechnen? Und was hat es vielleicht auch für einen Impact letzten Endes für zu betreuende ältere Menschen oder gar die anderen Bewohnerinnen und Bewohner?
Also wir haben auf dem Gelände erstmal eine Vielzahl von unterschiedlichen Wohnformen. Wir haben natürlich einmal das betreute Wohnen. Es gibt auch ein Pflegeheim in der Nähe von einem anderen Träger. Und dann gibt es eine Vielzahl von normalen Wohnen, würde ich sagen, was aber teilweise auch barrierefrei und auch rollstuhlgerecht ist, das sich an verschiedene Generationen richtet und auch an verschiedene Einkommensklassen, weil wir auch einen hohen Anteil von sozial geförderten Wohnungen haben, bis hin zu Eigentumswohnungen. Dann haben wir 4, mittlerweile 3 nur noch Baugenossenschaften, die dort gemeinschaftliches Wohnen realisiert haben, auch Generationen gemischt. Wir haben ein paar Wohnprojekte von einem Träger aus der Behindertenhilfe. Wir haben ein Projekt von einer Stiftung, die sich auch ein gemeinschaftliches Wohnen mit gegenseitiger Unterstützung auf die Fahnen geschrieben hat. Das ist, sage ich mal, eher so der Wohnbereich. Dann haben wir eine Reihe von sozialer Infrastruktur dort. Wir haben sowas wie ein Gesundheitshaus, nennen wir das. Da ist eine Krankenkasse vor Ort, da gibt es Arztpraxen, ein Hebammenzentrum, eine Beratungsstelle für das Quartier. Es gibt ein Studierendenwohnheim, es gibt ein Azubi-Wohnheim mittlerweile. Also auch die jüngeren Menschen finden bei uns einen passenden Wohnplatz. Das Herzstück des Quartiers ist die Kulturaula. Das ist eine Aula, ein Raum, ein großer Raum, der von einem Verein bespielt wird, der sich auch dort aus den Akteuren des Quartiers speist. der den Auftrag hat, dass dort Kulturelles stattfindet. Konzerte, Veranstaltungen, Lesungen, vielleicht mal eine Band. Die machen auch immer so eine Pop-up-Bar im Sommer. Die kümmern sich so ein bisschen um das soziale Miteinander, um die Vielfalt des sozialen Miteinanders.
Eine Pop-up-Bar? Was ist denn eine Pop-up-Bar, Herr Schaubner?
Das ist letztendlich ein nicht komplett angemeldetes Restaurant-Bar, sondern es ist ein kleiner Ausschank letztendlich mit einem kleinen Kühlschrank, wo im Sommer dann auf Selbstkostenbasis Getränke ausgegeben werden können und die Menschen sich einfach zusammenfinden können.
Ah, okay.
Am Feierabend oder im Sonnenuntergang.
Weiterbildung, die bewegt, für die Sozialwirtschaft von morgen. In unserem Bildungscampus bieten wir Ihnen alles, was Sie für Ihre berufliche Weiterentwicklung benötigen. Seminare, Webinare, Kongresse, Inhouse-Schulungen und E-Learning. Praxisnah, innovativ und passgenau für Ihre Bedürfnisse.
Egal, ob Sie sich zu aktuellen Themen wie künstliche Intelligenz, Digitalisierung oder betriebswirtschaftlichen und rechtlichen Themenbereichen der Sozial- und Gesundheitswirtschaft weiterbilden möchten, bei uns finden Sie das passende Angebot.
Lernen Sie flexibel, vernetzen Sie sich mit Fachkolleginnen und Kollegen und gestalten Sie die Zukunft Ihrer und unserer Branche aktiv mit. Alle Informationen und Ihr Weiterbildungsangebot finden Sie unter www.sozialgestaltung.de/bildung. Campus. Wir freuen uns auf Sie.
Ja, es gibt noch eine Reihe von ökologischen Projekten, weil es ja auch ein Klimaquartier ist, die auch das soziale Miteinander bestimmen. Wir haben eine Fahrrad-Selbsthilfe-Werkstatt, es gibt eine Waren- und Paketverteilstation. Das heißt, die Autos von Warenlieferung, von Paketsendung müssen nicht jedes Haus dort selbst ansteuern, sondern es gibt einen zentralen Punkt, wo die Pakete abgegeben werden können. Es gibt eine Reihe von Projekten, die sich letztendlich mit Selbsthilfe, Nähwerkstatt, Elektro-Selbsthilfe-Werkstatt auseinandersetzen, wo auch eben Nachhaltigkeit stark im Fokus ist. Wir haben zwei Kindergärten auf dem Gelände, wo natürlich dann auch viel Betrieb ist, im neuen Spielplatz auch eingeweiht. Also ein Potpourri von verschiedenen Nutzungen. Was vielleicht noch ein weiteres Highlight ist, der Hindu-Tempel, der dort seit 2 Jahren realisiert worden ist, Deutschlands größter Hindu-Tempel, als Angebot sozusagen auch für den Stadtteil und für eine große Gemeinde, die bisher keine eigenen Räumlichkeiten hatten, der ja ein bunter Baustein, glaube ich, auch in diesem Portfolio ist. Und all die Angebote sind natürlich aber immer geöffnet auch nach außen. Also ich habe sozusagen auch als Nicht-Hindu die Möglichkeit, mir diese Räumlichkeiten mal anzuschauen oder eben auch bei offenen Festen und Veranstaltungen mit dabei zu sein.
Ich wollte gerade sagen, das zieht ja mit Sicherheit dann auch sozusagen externe Menschen an, um sich da einfach mal die Dinge anzuschauen. Okay, sehr spannend, eine bunte Vielfalt in dem Quartier, Herr Schaubner. Nochmal ganz kurz einen Blick auf die ökologischen Aspekte, die wirtschaftlichen Aspekte haben wir beleuchtet, ist auch teilweise subventioniert. So trägt sich das auch ein Stück weit, was die Wirtschaftlichkeitsfaktoren angeht. Nachhaltigkeitsaspekte spielen ja immer eine große Rolle. Haben Sie sich diesbezüglich Ziele gesetzt, wo Sie sagen, das wollen wir einhalten? Sie hatten es vorhin kurz mal angeschnitten. 70% muss Holz verbaut sein. Gibt es Ziele, die Sie dort haben, was die Nachhaltigkeitsthemen angeht?
Ja, absolut. Genau. Sie hatten es gerade schon angesprochen. Also hoher Holzbauanteil von 70% im konstruktiven Anteil. Da achten wir auch sehr stark drauf. Dann haben wir weiter ein Verbot von Dämmmaterialien, die sich aus fossilen Brennmaterialien speisen. Wir haben eine Unterflurmüllanlage für das gesamte Gelände mit verschiedenen Punkten, wo dann dieser Müll entsorgt werden kann. Wir möchten realisieren einen hellen Straßenbelag, was nachweislich die Temperaturen im Sommer um bis zu 3 Grad senkt gegenüber so einem dunklen Straßenbelag. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Beitrag auch zum Hitzeschutz. Da müssen wir uns ja als Städte auch darauf einstellen, dass die Umgebung immer wärmer werden, gerade in der Stadt. Dann haben wir sowas wie eine intelligente Straßenbeleuchtung. Also weniger Lichtverschmutzung ist ja auch ein Thema für Insekten und Co., dass dort eben die Frequenz eben sich dimmt auf bis zu 30% und damit die Lichtverschmutzung auch ein Stück weit reduziert wird. Es gibt ein energieeffizientes Nahwärmenetz, speist sich aus einer Fernwärme und wird dann auch nochmal veredelt über ein Blockheizkraftwerk mit Biomethangas. Das sind, glaube ich, so die baulichen Vorgaben und großen Meilensteine. Vielleicht auch noch sehr wichtig, wir haben einen alten Baumbestand auf dem Gelände gehabt, den wir weitgehend erhalten konnten. Das ist natürlich viel wert, weil wenn man so einen Baum einmal pflanzt, dann braucht der schon ein paar Jahrzehnte, bis der ausgewachsen ist. Insofern haben wir versucht, wirklich fast jeden Baum, der da von Anbeginn mit dabei war, auch zu erhalten. Das ist so ein bisschen die baulich-ökologische Seite, wo wir Regeln und Vorgaben gemacht haben. Und das andere sind letztendlich Projekte, die sich aus diesem Klimaquartier auch ergeben, wie zum Beispiel die Fahrradwerkstatt oder Nähwerkstatt oder auch der Gemeinschaftsgarten, wo dann soziale und auch ökologische Aspekte zusammenkommen in so einem Gemeinschaftsgarten oder in so einer Fahrrad-Selbsthilfewerkstatt, dass eben dann nachhaltiger Lebensstil auch von uns mitgestaltet werden kann.
Sehr, sehr spannend, Herr Schaubner, muss ich ganz ehrlich sagen. So ein ganzheitliches Projekt, was Sie da auf die Beine gestellt haben, das ist ja mit Sicherheit auch nicht so ganz einfach adaptierbar und versetzbar in andere Städte, Regionen oder sonst wie. Vielleicht gibt es auch Nachahmer, wie auch immer. Ich glaube, es wird aber einen Einfluss auf die Zukunft des betreuten Wohnens haben. Wie sehen Sie das und was ist der größte Impact Ihrer Ansicht nach auf die Wohnform betreutes Wohnen?
Ich glaube, dass wir betreutes Wohnen weniger stark isoliert betrachten sollten, sondern vielmehr nochmal eingebunden in Quartiersstrukturen und eigentlich das Leben von allen Generationen im Blick nehmen sollten. Wenn wir Quartiere schaffen, wo Menschen gut leben können, wo sie all das vorfinden, was sie zum Leben brauchen und selbstbestimmt zu leben, sich versorgen zu können, sich Nachbarschaft engagieren zu können, dann profitieren davon natürlich auch ältere Menschen. Und ich würde sagen, dass die Zukunft nicht unbedingt darin liegt, noch mehr segregierte, isolierte, mit sehr vielen älteren Menschen auf einem Fleck ausgestattete Wohnanlagen zu schaffen, sondern vielmehr integrierte, im Quartier verankerte Strukturen mit Austausch, mit Vernetzung, eine ganzheitliche Quartiersentwicklung, von denen eben alle Menschen gleichermaßen profitieren können. Das ist, glaube ich, das, was wir in dem Projekt erreichen können und was, glaube ich, auch für ältere Menschen dann ein attraktives Lebens- und Wohnumfeld ist.
Ja, Herr Schaubner, ich glaube, das sind gute Schlussworte und vor allem die wesentlichen Dinge, auf die wir uns freuen können bei Ihrem Vortrag auf unserem Kongress Betreutes Wohnen im November dieses Jahres in Frankfurt am Main. Ich freue mich auf jeden Fall besonders drauf, vor allem auch auf die Diskussion im Anschluss dann am Podium. Danke Ihnen schon mal ganz, ganz herzlich für die spannenden Einblicke in Ihr Projekt Ellner Hof in Bremen. Die Daniela hat dann, glaube ich, noch einen kleinen Hinweis auf unseren Kongress Betreutes Wohnen. Und ich möchte mich schon mal verabschieden an der Stelle und Ihnen nochmal vielen Dank für die Zeit, die Sie sich genommen haben, Herr Schaubner.
Auch von meiner Seite vielen Dank. Ich freue mich auch auf den Kongress, auf die Diskussion vor Ort.
Ja, ich schließe mich dem Dankeschön an. Herr Schaubner, vielen Dank, dass Sie uns Rede und Antwort gestanden haben in unserem Podcast. Das war Sozialgestaltung, der Podcast mit einem kleinen Vorgeschmack auf den Kongress Betreutes Wohnen am 26. November 2026 in Frankfurt am Main. Freuen Sie sich schon jetzt auf den Vortrag von Felix Schaubner, Lebst du schon oder wohnst du noch? Vom betreuten Wohnen zum sozialökologischen Quartier. Wenn Sie alle unsere Referentinnen und unsere Referenten live erleben wollen und die diskutierten Themen vor Ort vertiefen möchten, dann laden wir Sie jetzt herzlich ein, sich einen Platz zu sichern und Teil des Branchendialogs rund um die Zukunft des betreuten Wohnens zu werden. Alle Informationen und die Anmeldung dazu finden Sie auf unserer Website unter www.sozialgestaltung.de. Und damit sagen wir auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal.
Möchten Sie mehr erfahren? Dann besuchen Sie unsere Website unter sozialgestaltung.de.
Folgen Sie uns auch auf LinkedIn, abonnieren Sie unsere Newsletter und diesen Podcast.
Bis zum nächsten Mal.